Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Chantal. Sie ist 43 Jahre alt, hat einen Sohn, der ist noch 3, wird bald 4. Und sie ist eine sehr besondere Mutter. Sie muss mit unter besonderen Umständen leben und ihr Kind großziehen. Hallo erstmal Chantal, vielen Dank, dass du Zeit für mich hast.
Ja, gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
Erklär mal den Zuhörerinnen, was das Besondere an dir, an deinem Körper ist.
Ja, ich bin mit einer Körperbehinderung geboren. Man muss sich das so vorstellen, also mir fehlen die Hände. Ich habe Oberarme, die kurz bis zum Ellenbogen gehen. Und ich habe eine Geh-Einschränkung, nutze für weitere Strecken den Elektrorollstuhl. Und da gibt es so andere, manchmal besondere Herausforderungen, die man im Grunde aufgrund dieser Körperlichkeit dann auch hat.
Bist du so geboren worden?
Genau, ich bin so geboren worden.
Als Kind ist dein Leben so, man nimmt sich ja als Körper so wahr, wie man ist. Man hat keine Alternative oder man kann es sich nicht anders vorstellen. Stimmt. Was waren so für dich aber die größten Herausforderungen in Sachen das Leben so grundsätzlich meistern, Schule, Beruf. Was würdest du da sagen?
Ja, die größte Herausforderung war, dass ich noch in einer Zeit groß geworden bin, wo es keine Inklusion gab und dass mein Weg vorherbestimmt war. Ich bin auf eine Behindertenschule gekommen, Behindertenkindergarten. Ich war eine der wenigen Schülerinnen, die halt kognitiv komplett gesund waren und habe ganz, ganz wenig gelernt und war dauernd unterfordert. Und mein Vater hat sehr dafür gekämpft, dass ich auf eine normale Grundschule kam und auf ein normales Gymnasium. Und ich war die erste von den Schülern, die eine Behinderung hatte. Und das war sehr schwer, weil die Lehrer oft nicht darauf eingestellt waren, die Schüler war nicht immer nett, ne, wenn man auch anders aussieht. Und das war eine schwere Zeit, die hat mich sehr stark gemacht. Aber als dann später an die Uni ging und ins Studium, habe ich gemerkt, Mann, es gibt auch ziemlich viele nette Menschen, die kein Problem damit haben, dass man anders aussieht.
Du hast nämlich studiert, das habe ich vergessen zu sagen, du bist Psychologin.
Ja, genau.
Für welche Bereiche oder was ist da dein Gebiet?
Aktuell berate ich Studierende, ne, mit Problemen im Studium oder privaten Problemen. Mein Schwerpunkt ist klinische Psychologie gewesen und ich wusste schon mit 16 ganz genau, dass ich Menschen helfen möchte. Ich erlebe im Alltag immer wieder, dass mir Menschen helfen und möchte so ein bisschen auch zurückgeben davon. Aber und weil mein Traumberuf leider nicht geklappt hat, mein Traumberuf ist Sängerin, das mache ich ein bisschen nebenberuflich, aber ich habe mich nicht getraut, das als Beruf weiter zu verfolgen. Jetzt durch Corona auch ist es einfach sehr schwer, davon einfach die Miete zu bezahlen und auch ein Kind mit zu finanzieren.
Genau. Kind, gutes Stichwort. Also ich will nochmal zusammenfassen. Du bist mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt gekommen, du hast studiert, du hast einen Job, du bist eine sehr starke Persönlichkeit und irgendwann war der Wunsch da, du möchtest Mutter werden.
Ja.
Welche Gedanken waren da oder welches Bauchgefühl? Musstest du an besondere Sachen denken? Also als der Kinderwunsch kam, war das für dich klar? Ja, wird auf jeden Fall klappen? Kriege ich hin? Schaffen wir irgendwie? Oder wie war das?
Also ich habe natürlich nicht gedacht, dass das klappt. Ne? Man kann sich ja Dinge wünschen und manche Wünsche erfüllen sich, andere nicht. Aber das Verrückte ist, dass bei mir mit Ende 20 das anfing mit dem Kinderwunsch. Und ich glaube, da sind meine Schwestern so ein bisschen schuld. Die haben nämlich vor mir Kinder bekommen. Und dann habe ich immer gemerkt, die wohnen in Hamburg, dass ich die so lieb habe und dass es schön mit denen war. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch mit denen alleine spielen kann, dass ich mit denen rausgehen kann, auch Spaß haben kann. Und habe gemerkt, okay, ich kann nicht alles mit den Kindern machen, aber ich kann Zeit mit den Kindern verbringen, ich kann mich um die kümmern, ich kann auch mal meckern, wenn es wichtig ist. Und habe gemerkt, wow, so ein Kind ist was total Cooles. Das ist so viel Liebe, was man bekommt. Und dann, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen der Biologie geschuldet, ne, dass immer stärker dieser Kinderwunsch wurde. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, den ich mich sehr verliebt habe. Und habe ich gedacht, boah, mit dem Kind, das wäre natürlich total schön. Und wie es das Schicksal da manchmal so will, bin ich dann auch wirklich schwanger geworden. Und ich weiß noch, als ich dann den Schwangerschaftstest gemacht habe, ich bin auf meinem Bett rumgesprungen. Ich war so glücklich, habe mich so gefreut. Ich habe das auch so als surreal erlebt, weil wenn man eine Behinderung hat, habe ich oft diesen Gedankengang gehabt, es gibt so viele Dinge, die du nicht kannst, was nicht in deinem Leben möglich ist. Und dann dachte ich, dass ich dieses große Geschenk bekomme, ein Kind zu bekommen. Oder bin ich schon wieder sentimental? Das das ist einfach unglaublich schön, dass sich dieser Wunsch erfüllt hat. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und glücklich drüber.
Hast du dir Gedanken gemacht oder haben Ärzte oder andere Menschen in deinem Leben sich da unterstützt, zu sagen, okay, wenn das Baby kommt, bleiben wir erstmal bei der Schwangerschaft. Was brauchtest du vielleicht an besonderer Unterstützung bei der Schwangerschaft?
Das Lustige war, dass alles total easy gelaufen ist. Also ich habe auch eine sehr nette Frauenärztin und meine Arbeitskolleginnen erstmal gedacht haben, oh, die fällt bestimmt bald aus, die ist ja schwer behindert. Und dann mit dem dicken Bauch, erstmal wurde mein Bauch gar nicht so dick, also ich war noch relativ mobil. Meine große Sorge war immer, Gott, wenn ich so eine riesen Kugel bekomme, wie kann ich mich dann noch bewegen? Kann ich noch aus dem Bett mich abstützen? Komme ich in den Rollstuhl alleine rein? Und diese ganzen Probleme haben sich eben nicht ergeben. Aber natürlich haben sich alle auch Gedanken gemacht. Ich wusste natürlich auch, bevor ich schwanger wurde, dass man auch Assistenz bekommt. Also wenn ich keine Assistenz bekommen hätte, dann hätte ich mir das auch wirklich sehr überlegt, weil ich im Alltag Unterstützung brauche. Das können nicht mein Partner und meine Freunde und Familie alle stemmen. Und ja, ich habe einfach gedacht, das klappt schon irgendwie und es klappte.
War das irgendwie im Rollstuhl anders mit dem Bauch? Also hat er dich irgendwann gehindert oder beim Schlafen? Wie war das da so für dich?
Nee, wo der mich ein bisschen gestört hat, das war beim Schwimmen gehen. Ich kann halt sehr gut Rückenschwimmen machen und naja, ich war doch etwas tiefer im Wasser, weil der Kleine schon ein bisschen größer war. Und was mich ein bisschen gestört hat, dass man mein dickes Bäuchlein erst irgendwie so 4-5 Wochen vor der Geburt gesehen hat. Ich wollte mal so stolz das präsentieren. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass die Blicke teilweise auch komisch waren, ne? Weil es in unserer Gesellschaft, glaube ich, nicht vorgesehen ist, dass Menschen mit Behinderung Kinder bekommen. Und klar, wenn man mich so im Rollstuhl sieht, denkt man, oh, die arme Frau. Aber die Leute wissen gar nicht, was ich auch trotz der Behinderung alles machen und leisten kann. Und ich war einfach mega stolz auf meinen Bauch und habe mich total auf mein Kind gefreut.
Hast du Babyfotos gemacht, also Bauchfotos,
ja,
quasi Schwangerfotos?
Ja, klar, im Bauch, genau, Fotoshooting auch gemacht. Und ich erinnere mich noch an eine schöne Situation, als ich noch recht früh in der Schwangerschaft war, war ich bei meiner Frauenärztin und wo du gerade auch die Frage gestellt hast, im Grunde haben die Ärzte gesagt, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Kind auch meine Behinderung bekommt. Und da weiß ich noch im Ultraschall, als man so ein bisschen mehr gesehen hat, auch so ne, den Körper, wie dann meine Frauenärztin auch gesagt hat, das ist alles in Ordnung. Und wir haben beide so ein bisschen geweint, weil ich mich einfach so gefreut habe, dass mein Kind gesund zur Welt kommt. Das, ne, das hat man nicht in der Hand, das ist ein großes Geschenk. Aber mein Gedanke war, wow, mein Sohn hat es vielleicht jetzt erstmal, wenn er auf die Welt kommt, leichter, als ich es hatte in meinem Leben. Und da habe ich mich einfach sehr drüber gefreut.
Wie war die Geburt? Also hast du die 40 Wochen ausgetragen? Wie war die Geburt? Was musstet ihr da beachten?
Ja, die Geburt war total, war herausfordernd. Vielleicht kurz vor Geschichte. Erstmal hat man mir versucht, immer einen Kaiserschnitt so ein bisschen aufzubrummen, weil man sah direkt, oh, die Frau ist behindert. Da weiß ich noch, wie ich meine Schwester angerufen habe, du, bei der Geburt, bist du da groß rumgeturnt und hast da irgendwie rumgerannt? Da meint sie, nein. Und dann habe ich mir einen Kreißsaal angeguckt, auch ein Krankenhaus, wo ich den Arzt sehr sympathisch fand. Und da habe ich denen da einen vorgeturnt, weil die irgendwie meinten, naja, wenn wir bestimmte Griffe machen müssen, geht das mit ihrer Behinderung? Und es ging alles. Ne? Die meinten, boah, so fit wie sie noch mit ihrem Bauch sind, sind manche andere Schwangere nicht. Und dann war für mich ganz klar, ich möchte gerne auf natürlichem Wege eine Geburt haben. Aber weil ich dann eine Woche überfällig war, hat man dann doch die Geburt eingeleitet und war vielleicht auch ganz gut, weil man muss dazu wissen, dass wenn man mir was spritzt, dass alles über den Hals geht, über die Halsvene. Und das wäre natürlich schlimm gewesen, wenn man dann so einen Zugang legt unter Venenschmerzen. Deswegen hat man mir in Ruhe den Zugang gelegt und da hat man die Venen eingeleitet. Und dann ja, weiß ich noch, dass ich alle möglichen Schmerzmittel wollte. Und die Hebamme mit ihren braunen, schönen Augen sagte, das Kind steht vor der Tür, Sie schaffen das, Sie schaffen das. Ja. Und ich nur so, ich will Schmerzmittel, ich kann nicht mehr.
Ich glaube, den also, gibt es bei jeder.
Oh, das ist schon nicht ohne diese Schmerzen.
Nee. Wo du den Gedanken hast, sorry Leute, mach mal allein, ich gehe nach Hause.
Und man kann nicht, es gibt kein Zurück. Genau, ist unheimlich.
Ich finde doch, das ist auch mit nichts anderem vergleichbar. Ist mit keiner sportlichen Spitzenleistung vergleichbar. Dich fragt keiner, bist du jetzt fit für den Wettkampf, für den Endspurt? Du musst.
Und das war mitten in der Nacht um 1:43 Uhr. Ist jetzt auch nicht meine gebärfreudigste Zeit, sag ich jetzt mal so.
Aber für deinen Sohn war es wohl auch.
Ja.
Das Baby kam auf natürlichem Wege zur Welt. Bei einer natürlichen Geburt, mega, dass das geklappt hat. Wie war der erste Kontakt? Hat man dir, hast du das Baby auf dem Bauch gehabt? Hast du es versucht in die Arme zu nehmen? Wie war das dann?
Ich hatte natürlich ein bisschen Angst, dass es nicht runterfällt. Ich weiß noch, mein Freund war auch dabei. Und dann haben sie mir das so auf die Brust so gelegt und da hat mein Freund an der Seite mit der Hand den kleinen Mann so ein bisschen festgehalten. Und oh, ich habe den nur gesehen, ich war so verliebt und wusste jetzt auch genau, warum er mich mal so gut treten konnte, weil er da recht lange Beine hatte. Er ist auch sehr groß für sein Alter und dachte nur, meine Güte, was bist du für ein süßes Schätzchen. Was habe ich dich lieb und wie schön ist es, dass du endlich da bist.
Hast du dich entschieden zu stillen? Hast du dein Baby gestillt?
Ja. Und da hat meine größte Sorge immer, was mache ich, wenn mein Kind keine Bindung zu mir bekommt, weil ich ihn ja nicht so viel halten kann. Und da meint sie, versuchen die zu stillen. Das hat auch zum Glück geklappt. Aber ich konnte nur im Liegen stillen. Und das war manchmal herausfordernd, wenn man unterwegs war im Herbst und Winter und man musste ganz schnell irgendwo gucken, wo man eine Liegefläche fand. Wäre jetzt Sommer gewesen, hätte ich mich irgendwo auf eine Wiese geschmissen, aber nein. Im Auto, der kleine Sohn schrie, ich so, Gott, ich muss ganz schnell nach Hause, der hat Hunger. Und dann zack, aufs Sofa und da habe ich mich dann aufs Sofa gelegt und dann habe ich ihn mit dem Stillkissen davor gelegt und dann habe ich ihn gestillt.
Diese Assistenz, die du angesprochen hast, brauchtest du die vorher auch ohne Kind schon?
Ja. Aber jetzt habe ich 24 Stunden Assistenz und früher hatte ich halt weniger, ne? Weil man immer gucken muss, wenn nachts was mit dem Kleinen ist, dass dann jemand da ist und dann unterstützen kann.
Wie hat sich dein Leben ganz praktisch verändert durch das Baby erstmal? Was musstest du anders lernen, anders machen? Wo musstest du dich nochmal neu arrangieren?
Erstmal die größte Herausforderung war, dass meine Assistenten das Kind manchmal gehalten haben. Und ich weiß noch, die erste Zeit hatte ich den Impuls, mit dem Rollstuhl immer unter den Herd zu fahren, weil ich dachte, was ist, wenn die mein Kind jetzt fallen lassen? Ich meine, es sind nicht meine Freundinnen, es sind fremde Frauen. Die sind natürlich vorher von der Hebamme auch geschult worden, aber manche hatten auch keine Kinder und so war Gott. Das heißt, ganz viel war das Kind abgeben und ich will es nicht abgeben. Es ist ein Unterschied, wenn mein Partner das Kind im Arm hat, das Baby. Meine Mama, meine Geschwister, aber so, Gott, ich muss das Kind jetzt in die Hände von den Assistenten geben. Und ich weiß noch, ich hatte nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, dass ich manchmal auch ins Bad gegangen bin und geweint habe, weil ich wollte das machen. Ich wollte mein Kind in Fliegergriff nehmen, wenn es Blähung hatte. Ich wollte es stundenlang immer halten, im Arm halten, aber ich konnte es mal kurzfristig halten, aber nicht stundenlang. Habe mich dann immer auch viel hingelegt und es im Arm gehalten, das ging ganz gut. Und das war echt so schlimm, dieses Gefühl, ich kann als Mutter Dinge nicht machen, die ich machen möchte.
Wickeln, ging das? Geht das? Ging das? Wickeln? Also
Wickeln habe ich mit unterstützt, aber als es nur ruhig gelegen hat, ging es. Aber sobald die zappeln, ich habe dann immer so probiert mit den Zähnen, den Klebestreifen, aber ich bin ehrlich, das war wirklich so schwierig. Ich habe dann habe ihn gestreichelt, was vorgesungen. Ich war dann fürs Entertainment zuständig und habe natürlich auch geguckt, ob der Popo wund war, ob die Assistentin das auch richtig macht. Aber das reine Wickeln haben die Assistenten dann machen müssen.
Diese Befürchtung, die du gerade angesprochen hast, dass du viele Sachen nicht machen kannst und die dann Assistenten, also sagen wir mal fremde Menschen, nicht Familie, zwingend aber übernehmen mussten. Hat sich diese Angst für dich bewahrheitet, dass dann vielleicht die Bindung nicht so stark ist zwischen dir und deinem Sohn?
Nein, also zum Glück hat mein Sohn, hoffe ich, und ich merke es auch, eine enge Bindung an mich. Und er kann sehr gut unterscheiden zwischen Assistenz und mir. Und ich habe auch frühzeitig immer klare Regeln gesetzt. Ich habe gesagt, kuscheln nur mit Mama oder das Kind, das Baby fordert es ein. Mein kleiner Sohn hat auch manche Assistentin, die er ganz gerne mag. Oder setzt er sich mal auf den Schoß, wenn die mal ein Buch vorlesen, weil ich gerade verhindert bin. Aber letztes Mal war süß, da wollte er auf die Rutsche ins Freibad, das macht eigentlich die Assistentin mit ihm. Und dann war einer Bekannter von mir mit der Familie dabei und der wollte mit ihm rutschen gehen. Und dann sagte er, nein, das mache ich nur mit meinen Eltern. Und das fand ich so süß, ne?
Cool.
Wo er sagte, und dachte ich, hey, ich rutsch doch gar nicht mit dir jetzt. Ja. Der Papa, okay, aber dass er klar unterscheidet, was er mit Mama möchte und mit Papa möchte und was mit Assistentin auch in Ordnung ist.
Das ist, glaube ich, auch eine ähnliche Angst, wenn manche Mütter ihre Kinder in die Betreuung geben, in die Kita oder so, oder die zur Tagesmutter, dass das Kind das dann vermischt, wer ist hier die Mama, aber das machen Kinder nicht. Die wissen ganz genau, wo sie hingehören und wer Mama und Papa sind und eher enge Familie und wer anders ist dann auch, ne, in der Betreuung. Okay, bleiben wir nochmal bei den praktischen Problemen. So, das Baby mit Assistenz, ganz wichtig, das ging, das Wickeln in einem Kleinkindalter, wo es noch nicht, erstmal kann es ja auch noch nicht krabbeln und so, aber irgendwann wird das Kind, das Baby, mobil.
Oh ja.
Wie hat sich das dann für dich geändert?
Oh ja, dann war natürlich die Herausforderung, oh je, ich bin im Rollstuhl unterwegs und mein kleiner Sohn fand natürlich meinen Rollstuhl und findet den immer noch mega spannend. als er noch richtig klein war, anfing so zu robben, immer zu meinem Reifen hin und hat den Reifen auseinandergenommen, also ne, so rumgekratzt und rumgespielt. Und da musste ich mal aufpassen, er wollte immer so einen Stecker lösen. Dann habe ich auch gemerkt, meine Güte, verdammt nochmal, warum hat der Rollstuhl so viele Kanten und Ecken? Und also mein Sohn hat sich leider auch ein paar Mal da wehgetan, gestoßen und ich muss natürlich unglaublich aufpassen. Das ist jetzt auch so. Ich fahre ja einen Elektrorollstuhl auch teilweise in der Wohnung. Dass bevor ich den anmache, gucke ich immer erst nach hinten, zur Seite, nach vorne, wo ist mein Kind? Und dass ich bloß nicht irgendwie über die Hände oder Füße fahre, ist zum Glück noch nie passiert. Und ich sage ja noch immer, pass auf den Rollstuhl auf. Ne, nicht einfach hier reinrennen, reingrätschen. Und das führt natürlich manchmal dazu, dass ich ein bisschen angespannt bin, wenn er sehr hibbelig ist oder als er dann anfing zu laufen, immer am Rollstuhl hochziehen. Ne? Zack. Und einmal hat er tatsächlich, einmal saß er wirklich in meinem Rollstuhl, hat den Knopf angemacht und fuhr los. Ne? Einen Schock bekommen. Zum Glück war der Rollstuhl nicht schnell eingestellt, er ist nur in das Bett gerast. Ne? Aber er hatte Spaß. Ich so, Gott.
Der hatte mit Sicherheit Spaß.
Ja.
Also Mobilität ist ja generell ein
ja,
Thema. Er hat zwei Beine, er
ja,
kann
klar.
woanders hin, er kann krabbeln, auch später auf dem Spielplatz.
Ja.
Also, da stelle ich mir auch viele Momente vor, wo du denkst oder weißt, wenn der da jetzt hochkrabbelt oder so, das kann ich nicht, da brauche ich auf jeden Fall Hilfe. So, ne?
Genau, da habe ich dann, am Anfang war es noch ein bisschen schwieriger, weil er natürlich öfter auch mal hingefallen ist und dann habe ich mir immer das vorher ganz genau angeguckt, weil ich aufgrund meiner Behinderung ja gar nicht mich so entwickelt habe, fällt es mir schwer einzuschätzen, ist das Klettergerüst gefährlich? Für mich ist schon eine Leiter oder eine Treppe, ich kann mit Hilfe Treppenstufen laufen, aber das ist für mich, oh Gott, die Treppe. Und da musste ich auch so ein bisschen lernen, da habe ich oft die anderen Muttis so auf dem Spielplatz beobachtet, ne? Wer hat ungefähr die Größe von meinem Kind, was können die? Und habe da manchmal auch im Vertrauen meiner Assistentin gefragt, du, ist das jetzt gefährlich? Und dann meinten die nein. Und da haben wir mal ganz genau besprochen, wo die sich hinstellen, wie die das auffangen. Weil mein Sohn ist sehr mutig, ne? Der rennt direkt irgendwo hoch. Oh, ne? Und ich kann ja gar nicht hinterher, die Spielplätze sind ja selten barrierefrei, da ist überall Sand, dann kann ich ja manchmal auch erst so aus 5 bis 10 Meter Entfernung manchmal auch nur laut zuschreien, Achtung, vorsichtig, das hören die dann manchmal auch nicht. Da muss ich absolut vertrauen und mache das deswegen. Meine Wahl an Assistentin ist auch viel genauer geworden, weil ich immer gedacht habe, ich muss den blind vertrauen können, dass die auch rechtzeitig zupacken, wenn eine Gefahrensituation ist.
Und für die Assistentin bedeutet das, dass sie auf jeden Fall 2 Menschen im Blick haben muss,
ja.
Ne?
Genau.
Und auch wissen müssen, wie sie mit kleinen Kindern umgehen können.
Genau.
Ist das leicht oder eigentlich oder schwer zu finden, wie eine geeignete Assistenz?
Ich finde es schwer zu finden. Durch Corona ist es noch schwerer geworden. Wegen der Impfpflicht gibt es ja sowieso auch weniger Assistentinnen. Und es gibt einfach weniger Assistenzkräfte, das sagen auch viele andere. Und ich glaube, weil ich eben auch wählerischer bin, ich sage immer, mein Sohn und ich müssen die beide gut finden und auswählen. Und es gab auch schon Assistentinnen, die sich vorgestellt haben, wo mein Sohn keinen Zugang zu bekam. Ich musste ja immer überlegen, jetzt ist weniger, er wird kaum noch gewickelt, aber immer so, oh meine Güte, die Assistentin überschreitet die Intimsphäre von meinem Sohn, die wischt in den Popo ab. Und kann ich das haben, dass die Assistentin mein Kind nackig anfasst, ja oder nein?
Hm.
Und dann, wenn ich das Gefühl hatte, ja, ich kann das, auch wenn ich dabei bin, aber ich kann das haben, dann passt es. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht haben, dann kann die bei uns nicht anfangen.
Ja. Das ist, glaube ich, das einzige Wort, woran du dich halten kannst. Weil wenn du immer ein schlechtes Gefühl hättest, dann wäre das ganze Grundgefühl schlecht auch einfach wie bei euch in eurem Leben. Das geht ja gar nicht.
Das geht auch nicht. Man hat jemanden 24 Stunden um sich, da muss man einfach ein gutes Gefühl bei haben, weil sonst wird man krank, weil man immer Angst hat.
Ne? Ja. Wie siehst du... Er ist jetzt noch 3 oder wird 4, ist jetzt noch so ein Alter, das wird jetzt in den nächsten paar Jahren, wo dann noch mehr Lernen, Sprache, Verständnis so dazukommen. Wie würdest du beschreiben, nimmt er dich wahr? Also weiß er, Mama hat andere Arme als andere Frauen? Habt ihr da schon Gespräche gehabt drüber? Oder, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn er malt und er sagt, Mama, mal mit, wie ist das?
Das hatte ich jetzt ein bisschen gewandelt. Vor einem Jahr habe ich noch so süße Aufnahmen gemacht, wo ich ihn gefragt habe, wo sind Mamas Hände? Dann zeigt er auf meine Oberarme. Das sind für ihn ja Hände. Im Grunde nutze ich die ja, wie ihr eure Hände nutzt. Aber klein ist schon bewusst geworden. Er nimmt jetzt auch mehr wahr, weil Kinder sprechen mir natürlich an, du hast keine Hände oder du hast keine Arme. Und dann sagt er immer, nein, meine Mutter hat keine Hände. Oder also er nimmt es wahr, aber ich habe ihn letztes Mal auch mal gefragt, wie ist das so, dass deine Mama anders ist? Und der versteht das gar nicht. Ich bin für ihn nicht anders. Ja. Er sagt, ja, jeder ist doch anders. Er kann mit dem Begriff anders nichts anfangen. Und das finde ich auch so unglaublich schön, dass ich für ihn total normal bin. Und das macht mich natürlich manchmal ein bisschen traurig, dass er durch die Gesellschaft gespiegelt bekommt, Mama ist nicht normal. Und da habe ich auch ein bisschen Angst in nächster Zeit und mache mir natürlich auch dann Kopf drüber, wie ist das auf dem Spielplatz? Oder wenn wir ins Freibad gehen. Ich gehe gern ins Freibad, aber ich weiß genau, dass mich so viele Kinder ansprechen werden. Und er kriegt es mit. Er sagt dann nichts, aber ich weiß nicht, was in ihm vorgeht. Ist ja. Er dann traurig? Und bisher habe ich mich ein bisschen auch davor gescheut, das anzusprechen, weil ich denke, er wird es wahrscheinlich dann noch ansprechen.
Vielleicht wird das ansprechen, vielleicht ist es aber auch einfach nur so, sagen wir mal so, wenn du jetzt Sarah Connor wärst und mit den Kindern ins Schwimmbad geht, würden dich auch ganz viele Leute ansprechen.
Das stimmt.
Und die Kinder müssen damit auch umgehen, dass ja. Da immer viele Leute sind. Also ich würde es vielleicht erstmal so sehen, die Mama ist interessant für andere, die sprechen sie an. Und das auch stimmt. Da hat er keinen Vergleich, weil er weiß nicht, wie es bei anderen Mamas ist. Vielleicht ist das gar nicht so. Und ich finde das auch einfach großartig, weil wir Menschen werden konditioniert und wir kriegen blöde Vorurteile und Schubladen. Das kommt. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, wann das kommt. Ich versuche das bei meinen Kindern zu beobachten, weil sie auch, Kinder sind Freigeister der Welt.
Ja, total.
Es gibt nichts. Wenn ich morgens im Schweinekostüm frühstücken würde, dann wäre das normal. Ja, so. Also sowas, das ist halt so. Ne? Und oder auch, es gibt diese Erzählung, wo irgendwie ein Reporter sogar Kinder gefragt hat, habt ihr denn jetzt auch schon Flüchtlinge in der Schule? Und dann sagte ein Junge, nein, hier sind keine Flüchtlinge, hier sind nur Kinder.
Ach, schön.
Ja, das ist das, was Kinder denken.
Das stimmt.
So, die denken nicht.
Die werten nicht, die nehmen etwas wahr, die werten nicht.
Die werten nicht, so.
Genau.
Und hat jemand andere Arme, dann muss er halt anders malen, schreiben oder was auch immer, aber das ist nicht. Ich bin sehr gespannt, wann das wohl kommt, wann diese Schubladen wohl kommen. Also, meine Kinder sind gerade 4 und 8, die sind noch nicht da, zum Glück. Ich hoffe, sie kommen auch nie, weil ich das auch, also wir in unserem Leben versuchen das gar nicht so zu haben, aber natürlich, es gibt Schule, Umfeld. Ich bin total gespannt, wann das kommt, weil eigentlich ist es so schade, dass wir uns das als Erwachsene nicht bewahrt haben oder nicht bewahren konnten, weil das größte Freidenken, Kreativitätsdenken, menschlichste Seinesform sozusagen ist, wie die Kinder sind, wie sie das wahrnehmen.
Das stimmt. Und das genieße ich auch, ne? Dass er so vorurteilsfrei ist. Wir haben natürlich auch schon jemanden, den einen oder anderen gesehen, der ein bisschen anders aussieht. Oder ich war jetzt letztens mit ihm auf einer Freizeit. Es gibt einen Verein von behinderten Eltern und Rollstuhlfahrer interessiert den überhaupt nicht. Er fand jetzt spannend, mal einen Gehörlosen zu sehen, weil er irgendwie versucht hat, mit den Händen so mit denen sich zu unterhalten. Er kann natürlich keine Gebärdensprache, aber er guckt sich das dann an und so Leute im Rollstuhl, das für ihn interessiert ihn gar nicht.
Nee. Du hast gerade gesagt, jetzt, wenn er mobiler wird und wenn er älter wird und ihr macht mehr draußen, weiß ich nicht, was dann nochmal kommt, also einfach das Leben in der Gesellschaft draußen, wenn ihr das mehr wahrnehmen würdet. Wo hast du gerade ja schon gesagt, du machst dir auch Gedanken und vielleicht kommen da manchmal blöde Sprüche, muss man sich vorwappnen. Auf der anderen Seite hast du ja ganz bestimmt als Kind oder als Jugendliche auch 1000 blöde Sprüche abbekommen.
Ja, das stimmt.
Hast du da noch ein paar gute Antworten, also quasi parat, die du dann deinem Sohn geben kannst oder die dann einfach so... Halt mal die Klappe.
Ja, also es hängt immer von der Situation ab. Man muss sich ja vorstellen, wenn ich zum Beispiel jetzt im Freibad bin, ich will ja im Freibad sein und schwimmen. Und ich bin ja nicht auf irgendeiner Vorlesung oder Berichte von meinem Leben. Und dann mache ich das immer so. Ich sage dann mal ganz kurz, ja, ich kann dir da gar nicht viel zu sagen. Ich bin so geboren, auf die Welt gekommen, aber ich kann ganz viel und kann auch schwimmen und bin auch gerne im Wasser. Und manchen reicht das dann. Aber wenn dann immer mehr Fragen kommen, wie kannst du essen, wie kannst du trinken, wie machst du das und das, dann habe ich natürlich da nicht so viel Lust zu, weil ich will ja Zeit mit meinem Kind verbringen. Und dann finde ich es aber auch in Ordnung, dass man Grenzen zieht und sage ich, du, ich kenne dich nicht, möchte jetzt nicht drüber reden, frag doch deine Eltern, ob die ein bisschen was dazu erzählen. Oder wenn Kinder natürlich total frech kommen und lachen, dann sage ich dann auch so, du, wenn du mich so fragst, so frech und lachst, dann möchte ich dir dazu gar nichts sagen. Ich würde dich jetzt bitten, wegzugehen und wenn die ganz schlimm sind, haben mein Freund und ich so die Strategie, wenn die gar nicht weggehen, dann spritzen wir die ordentlich nass und dann gehen die meistens auch weg.
Kann dein Freund dir da gut helfen? Also kann er da quasi ein bisschen Bodyguard sein?
Ja, oder? Zum Glück. Da bin ich auch ganz dankbar. Oder er setzt sich dann vor mich hin oder guckt die ganz böse an oder sagt, ist was? Oder glotzt zurück. Aber ist natürlich auch nicht leicht für ihn. Ne? Also man muss einfach, das hatte ich als Teenager nicht, man muss ein dickes Fell bekommen und sich immer vergegenwärtigen, wenn man so eine besondere Behinderung hat, Die Leute dürfen gucken, das ist normal, aber dieses Anstarren, Grenzen überwinden, es gibt manche Leute, die kommen zu mir und sagen, ist das Kontergan, wo ich sage, kenne ich sie, frage ich sie, warum sie einen dicken Bauch haben, eine Brille tragen? Ich kenne sie gar nicht, ich finde das total grenzüberschreitend. Mhm. Wo ich mal denke, was wäre denn, wenn ich einen Unfall hätte? Ne? Also, dass man da ein bisschen sensibler einfach ist, dass man vielleicht jemanden erstmal kennenlernt und dann fragt, du, darf ich dich mal fragen oder möchtest du darüber nicht reden? Weil vielleicht will man da auch gar nicht drüber reden.
Ja, nicht immer darauf angesprochen werden, ne?
Genau.
Gab es irgendwie Besonderheiten bei Kita-Anmeldungen oder musst du dich immer, weiß ich, beim Kinderarzt, ich meine, jetzt seid ihr eingespielt, ihr habt eure Kinderarzt, Hebamme und so weiter, da habt ihr alles. Aber gab es da mal Momente, wo du, als du angerufen hast, ich komme jetzt gleich mit meinem Kind vorbei, ich muss ihm nur kurz was sagen, oder wie machst du das da?
Also erstmal war es natürlich total wichtig, eine in Anführungsstrichen barrierefreie Kita zu finden. Aber da hatte ich Glück. Ich habe ja vorher woanders gewohnt. Wir haben nochmal gewechselt. Also beide Kitas haben halt neben Erding Eingang zum Glück. Und dann kann ich ihn halt da reinbringen und auch abholen. Und ich habe auch ein Vorgespräch mit den Erzieherinnen gehabt, weil ich auch gesagt habe, was machen wir? Die Kinder werden mich ja sehen. Und die fand ich auch total toll. Die Kita-Leitung hat gesagt, machen Sie sich da keine Gedanken. Wenn das Thema aufkommt, dann reden wir drüber. Und das fand ich eine gute Einstellung. Sie meinte, ne, wenn die da gar nicht drüber reden, wenn die einfach den Rollstuhl wahrnehmen und sehen, dass sie anders aussehen, ist gut. Aber wenn wir merken, dass wir zum Thema, dann reden wir darüber in der Gruppe, ne, damit der kleine Mann auch nicht sich ausgegrenzt fühlt, dass seine Mutter anders aussieht. Und komischerweise, ich war auch in der PKIP-Gruppe früher und ich hatte solche Angst, dass ich immer verurteilt werde. Wie konnte ich nur ein Kind, wie kann man nur ein Kind in die Welt setzen, wenn man selber Hilfe braucht? Und zum Glück haben die oft so positiv auf mich reagiert. Ich bin auch bei Geburtstagen eingeladen und die fragen nach, wenn was mit der Gesundheit ist oder jetzt hier, Ben hat auch einige Kita-Freunde, dass wir mit dem was unternehmen. Wir gucken, was ist barrierefrei, also das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also ich glaube, die Gesellschaft ist vielleicht doch schon ein bisschen im Wandel, dass man offener für Menschen mit Behinderung ist. Als Teenager war das bei mir noch nicht so. Da war das eigentlich so, wurde man eher verurteilt und immer, da fühlte ich mich eher wie so jemand vom anderen Stern.
Wie bist du damit klargekommen oder was hat dir da geholfen?
Meine Familie. Ich habe noch drei Geschwister und die haben sich dann vor mich gestellt oder haben dann welche weggescheucht. Mein Vater hat immer so Fotos gemacht von den schlimmsten Glotzern, da haben wir uns dann zu Hause mal amüsiert drüber. Also,
ach gut.
Die haben dann immer, waren meine Polizei in Anführungsstrichen, meine Glotzpolizei.
Glaubst du, dein Sohn wird etwas besser können als Kinder, die mit Eltern aufwachsen, die funktionierende Arme und Beine haben oder komplette Arme und Beine? Deine funktionieren ja auch.
Also besser, das finde ich mal ein bisschen schwierig, weil jeder gibt natürlich sein Bestes, aber ich glaube einfach aufgrund der Umstände, dass er weniger Vorurteile haben wird, weil er ja viel mehr mit Menschen mit Behinderung in Kontakt ist. Ich habe ja auch einige Freunde und Freundinnen, die auch eine Behinderung haben und er wird da, glaube ich, toleranter sein, das einfach auch schon kennen. Ne? Wenn manche Menschen noch nie jemanden im Rollstuhl gesehen haben oder ohne Hände, gucken die natürlich erstmal und für ihn ist das Bild schon normal. Und ich hoffe, dass er natürlich auch rücksichtsvoll ist. Ich glaube, unsere Gesellschaft funktioniert immer gut, wenn wir uns so annehmen, wie wir sind und rücksichtsvoll miteinander umgehen, dass wir nicht direkt sagen, du bist aber anders, das ist doof. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Ich wäre auch lieber gesund auf die Welt gekommen, aber was soll man machen? Ich kann nicht mehr zurück in den Bauch und nochmal auf die Welt kommen. Muss jetzt versuchen, das Beste draus zu machen.
Wie ist es, wenn ihr ab und zu jetzt schon mal, also in dem Alter 3, 4, dann kommen ja auch mal so Trotzphasen. Wie gehst du damit um? Weil auch da ist ja Mobilität manchmal echt ein Thema, wenn man hinterherlaufen muss oder manchmal bei kleinen Kindern. Ich hatte mal eine Phase, da wollten sich meine Kinder nicht anziehen lassen morgens, ja. Und dann irgendwann bin ich übergriffig geworden, habe die angezogen, damit wir aus der Tür kommen. So, das wäre unter Umständen ein Problem. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Ja, dieses in Anführungsstrichen Übergriffige, dass man das Kind einfach packt, das mache ich nur im Notfall, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob das die Mutter macht oder die Assistentin, ist zumindest in meiner Vorstellung so. Es gibt ja leider auch keine Pädagogen, die einen da beraten, wie geht man als behinderte Mutter mit der Assistenz optimal um. Und ich habe dann einfach so einen Plan, also dass ich frühzeitig erkenne, was mit meinem Sohn los ist und versuche ihn frühzeitig runterzukommen, zu beruhigen oder auf die Diskussion nicht einzugehen. Und klar, er hat einmal einen Trotzanfall im Schwimmbad bekommen, im Freibad. Das war auch total schwierig, weil wenn er so laut schreit, kann ich auch nicht mal so gut mit meiner Assistentin kommunizieren, weil er drüber zu schreien. Und dann haben wir einfach versucht, möglichst schnell raus aus der Situation. Ja. Also im Notfall muss ich ihn natürlich dann irgendwie an den Arm festhalten und rausschieben oder auf den Arm nehmen. Also am besten immer irgendwie aus der Situation raus und dann beruhigen und gucken, wenn er sehr müde ist und hungrig ist, versuchen da irgendwie schnell was zu essen zu geben, Pause machen, dass sich das nicht so hochkocht. Aber klar, habe ich auch schon Situationen gehabt, wo ich dachte, oh Gott, was mache ich jetzt? Also, und dann war man froh, dass die Situation dann vorbei war. Also ruhig bleiben und sich immer wieder vergegenwärtigen. Das Kind macht das nicht extra, sondern ja, das weiß gerade nicht, wohin mit den Gefühlen.
Und hast du Sorge, dass wenn er mal sauer sein könnte, aufmüpfig sein könnte, wenn er etwas älter ist, dass er einfach sagt, so, ich hau jetzt ab oder ich schließe was ab, wo du nicht drankommst oder sowas, dass er da so eine Situation möglicherweise ausnutzen könnte?
Da versuche ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken zu machen, aber natürlich kann er das machen. Ne? Kinder wissen ja sehr gut, was die Schwächen sind der Eltern. Also wenn es jetzt so ist, wenn er mir was wegnimmt, dann gibt mir die Assistentin das wieder. Oder wenn er sehr doll mit Spielsachen um sich schmeißt, dann nehmen wir ihm das halt auch weg. Und ich sage immer, ich möchte gern, dass du das mir jetzt abgibst. Ich warne ihm immer vor, bei 3 ist das Spielzeug weg, wenn du damit haust und schlägst. Ne? Also, aber klar, ich glaube, man muss sich immer dann wieder neue Strategien überlegen, je nach Lebensphase und nach wie das Kind gerade drauf ist, wie es einem selber auch gerade geht.
Da hilft dir vielleicht auch dein Beruf oder dein Studium ganz gut so, ne, als Psychologin. Wie ist es mit den modernen Medien, ich sage jetzt mal iPads etc., helfen die dir ganz gut zum Beispiel bei Kreativität mit deinem Kind? So, ich sage jetzt zum Beispiel, oder ich denke jetzt zum Beispiel an auf dem iPad malen, ist es einfacher als mit Stiften. Kannst du da dir was, gibt es da Sachen, die dir helfen, wo ihr zusammen was machen könnt?
Also Computer, habe ich noch gesagt, noch gar nicht so ein Fan. Zum Glück brauche ich das auch nicht mit ihm. Also wir haben letztens hier Wassermalfarben gemalt. Ich kann zum Glück so einen größeren Stift und so einen Pinsel ganz gut halten. Als er noch ganz klein war, waren diese Wachsmäuse in, die waren gar nicht für mich, aber da hat er die Wachsmäuse bekommen und ich habe mit normalen Buntstiften gemalt. Er wollte natürlich dann meine Buntstifte unbedingt haben, dann haben wir einfach mehr aufgepasst. Ne? Aber malen, was wir ganz gerne zusammen machen, ist kneten. Da haben wir so die Plätzchenförmchen und kneten dann irgendwelche Plätzchen aus Knete oder Lego. Ich muss natürlich mal ein bisschen schauen, weil Spielen mit dem Kind ja immer bedeutet greifen. Und mit Oberarm zu greifen ist was anderes als mit Händen. Das heißt, ich muss immer auch mal gucken, dass ich nicht zu viel greife mit ihm und sonst einfach die Assistentin binden, dass sie gerade mit ihm weiterspielt oder so einen hohen Turm bauen. Da komme ich natürlich auch nicht so besonders hoch. Also ich versuche immer, dass mein Kind nicht unter meiner Behinderung leidet. Das ist mir ganz wichtig. Das heißt, wenn ich nicht den Turm bis zum Himmel, bis zur Decke bauen kann, dann baue ich so hoch, wie ich kann und sage dann, der Assistentin, baust du mal bitte weiter, wir wollen mal gucken, ob wir bis zur Decke einen Turm bauen können. Also versuch mir dann halt dann auch Unterstützung zu holen.
Was hast du bis jetzt gemerkt, läuft gut im Leben quasi, also Wege irgendwohin, Umgang in Kita mit anderen Freunden, wo läuft es gut oder was muss ich noch verändern? Damit meine ich ganz praktische Sachen, was ist deine Beobachtung da so und dein Wunsch?
Also was gut läuft, ist der Weg zur Kita hin und zurück. Dann haben wir hier in der Nähe am See, wohne ich ja, gibt es gute Strecken, wo er fährt sehr gerne mit seinem Laufrad und bald wollen wir auch gucken, dass er Fahrradfahren lernt und das läuft sehr gut. Was sehr schlecht oft läuft, sind leider Spielplätze, weil es gibt eigentlich so gut wie keinen barrierefreien Spielplatz. Also barrierefrei mit dem Rollstuhl würde zum Beispiel bedeuten, dass der Weg zum Spielplatz gut ist und dass statt Sand so diese weichen Gummimatten sind, weil da kann man mit dem Rollstuhl gut drüber fahren oder dass der Spielplatz so konzipiert ist, dass die Spielgeräte an der Nähe von einem Weg sind, dass so eine Sandfläche ist um das Spielgerät herum, aber dass man mit dem relativ nah an das Kind ran kann. Und da gibt es ganz wenig Spielplätze leider. Aber wenn man sein Kind so liebt, dann nimmt man das in Kauf, dass ich dann leider nur Zuschauer bin, er dann Spaß mit der Assistentin am Spielplatz hat und mit anderen Kindern. Aber ich meine, wenn mein Kind glücklich ist, bin ich ja auch glücklich. Und da mache ich natürlich ihm zuliebe auch Dinge. Also Spielplätze, dann natürlich auch gucken wir jetzt, welche weiteren Hobbymöglichkeiten es gibt. Da weiß ich natürlich auch nicht. Wenn wir jetzt Touren anfangen, komme ich in die Turnhalle rein. Ja, Sportplatz, wenn er Fußball spielen möchte, ist der Sportplatz barrierefrei zugänglich. Oder Schule mal. Ich weiß, manche Schulen haben so viele Treppen. Und auch die Frage, wird da auf einen Rücksicht genommen? Bekommt man den Platz zur barrierefreien Schule? Wird der Unterricht unten stattfinden? Aber über Schule mache ich mir ja später Gedanken. Aber die größte Herausforderung wird jetzt sein, Fahrrad zu fahren. Ich bekomme Gott sei Dank bald einen Rollstuhl, der schneller fährt, weil mit 6 km/h fährt der Rollstuhl aktuell nur. Habe ich ja gar keine Chance. Mein Traum wäre wirklich, dass wir dann mit dem Papa, meinem Sohn und ich, dass wir auch eine Fahrradtour mal machen können. Und dafür brauche ich einen schnelleren Rollstuhl, weil ich kein Fahrrad fahren kann.
Was ist mit bei Notsituationen, wenn dein Kind Fieber hat oder Medikament, ich hoffe, es war noch nicht so bald, aber oder wo ihr mal wirklich zu einem Notarzt müsstet oder so oder in der, weiß ich nicht, Medikamente verabreichen, wie ist das?
Ja, da habe ich ja meine Assistentin, ne, und da hatten wir natürlich auch schon, er hatte schon mal einen Fieberkrampf, da mussten wir natürlich ins Krankenhaus und dann ist natürlich die erste Herausforderung schon, oh, wenn ich mit ihm auf einem Zimmer bin im Krankenhaus, und dann im Isolierzimmer, weil noch der Verdacht auf Corona ansteht, okay, meine Assistentin kann ich jetzt nicht so gut mit ins Zimmer nehmen. Hoffentlich kommen die Schwestern oft genug rein und gucken mal nach uns, weil ich brauche ja ein bisschen Unterstützung und der Kleine. Aber zum Glück waren wir 2-3 Nächte bisher im Krankenhaus und länger nicht. Aber das war schon schlimm, weil ich auch so Angst um ihn hatte. So ein Fieberkrampf war echt richtig schlimm, aber es ist gut gegangen.
Unter Umständen, das Kind stirbt. Ne?
Ja, also, ja. Oh, schrecklich.
Was sind die schönsten Momente? Was macht ihr am allerliebsten? Was machst du mit deinem Sohn? Was sind so eure Momente, was ihr am liebsten zusammen macht?
Also ich muss natürlich meinen Sohn auch fragen. Also ich freue mich immer sehr, wenn wir morgens und abends kuscheln. Mein Sohn ist sehr agil, aber wenn er ein bisschen müde ist, dann kuschelt er ganz gerne mit mir. Und das ist morgens und abends der Fall. Das freue ich mich immer sehr, wenn er so in meinem Arm liegt und er riecht so gut. Und ach, er dann so niedlich daneben mir liegt und irgendwelche lustigen Fragen stellt. Momentan ist er total vom Dinosaurier-Trip und findet Tyrannosaurus Rex so spannend. Und wenn wir uns einfach so unterhalten, das sind sehr schöne Momente. Dann kriege ich ihn natürlich teilweise kaum von meinem Rollstuhl weg. Er sitzt unglaublich gern auf meinem Rollstuhl. Das finde ich natürlich schön, wenn er dann so nah mir ist und Bock hat, mit mir durch die Gegend zu düsen. Aber das ist natürlich auch dann süß, wenn er so die Nähe sucht. Und eigentlich finde ich auch die Momente im Freibad immer total cool, weil das so schön ist, weil ich mich in ihm wiedererkenne, als ich ein kleines Kind war. Ich kam nicht aus dem Wasser raus und jetzt am Wochenende war er, glaube ich, 3-4 Stunden nur im Wasser. Wow. Wir haben uns abgewechselt mit Assistentin, Papa und ich, weil dass er einfach so viel Freude hat am Wasser mit den Schwimmflügeln. Dann so rumpaddelt, wir uns nass spritzen und er sich einfach so freut und ich auch so gerne im Wasser bin und das Wasser so trägt. Das sind sehr schöne Momente. Oder klar, Geburtstag mit Freunden, Zeit verbringen. Einfach, oder wir machen auch total gern Mist, dann machen wir blöde Grimassen oder ich erzähle irgendwelche lustigen Geschichten. Und natürlich auch sehr gerne Musik. Also ich singe ihm dann was vor, wenn wir was zusammen singen. Das finde ich auch immer sehr schön. Er mir was vorsingt. Gibt viele schöne Momente.
Ich merke, dass du strahlst auch und bist ganz bei euch, bei dir, wenn du das erzählst. Jetzt nochmal zurück zu deinem ursprünglichen Wunsch. Du wolltest gerne schwanger werden. Es hat geklappt. Du hast ein Kind bekommen. Du hast ein gesundes Kind bekommen. Was wünschst du dir für euch, für die Zukunft?
Ich glaube, das, was sich wahrscheinlich jeder wünscht, dass mein Kind glücklich wird. Und dass mein Kind halt die Chancen bekommt, die es braucht und dass es seine Fähigkeiten entwickeln kann, seine Stärken finden kann und dass die Gesellschaft halt menschenfreundlicher wird. Und ja, natürlich machen mir auch die Umwelt Sorgen, natürlich auch Sorgen, wenn man Kinder hat, ne? Der Krieg, dass einfach Frieden wieder herrscht und unsere Natur geschützt wird.
Chantal, ich sollte es Französisch ansprechen, bemühe mich noch. Chantal, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde, ich habe das schon mal zu dir so gesagt, du bist echt die Frau mit den größten Eiern, die ich kenne.
Danke.
Also hallo, ja, berufstätig, studiert, mit körperlicher Behinderung und Kind und so eine tolle Ausstrahlung, so viel Power, dass ich weiß, dass das gut wird und dass ihr einen tollen Weg habt und dass ihr auch gerade durch die besondere Situation, dass dein Kind die Möglichkeit hat, ein ganz weltoffener, sensibler Mensch zu werden, was er in einer Familie, wo alle Glieder haben, vollständig haben, vielleicht nicht sein könnte, weil er ganz andere Sachen wahrnimmt und sieht. Also ich glaube, das ist ein mega tolles Geschenk und eine ganz tolle Möglichkeit für ihn auch, je nachdem, was er später mal machen will. Aber diese Sensibilität wird er als Mensch auf jeden Fall haben.
Das hoffe ich. Wäre schön. Wir geben unser Bestes. Er soll seinen Weg finden.
Und glücklich werden und ihr auch zusammen. Vielen
Auf
Dank,
jeden Fall.
Vielen Dank, Chantal. Ich wünsche dir gleich ganz viel Spaß im Schwimmbad. Ich weiß, du möchtest schon ins Wasser springen.
Ja, sehr
Deswegen
gerne.
Lasse ich dich. Vielen, vielen Dank. Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Mama La Papp. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram beim Mama La Papp Podcast. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.